Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Wir sprechen heute bei Breitband unter anderem über das Teilen. Immer mehr Menschen machen das nämlich. Autos beim Carsharing, Wohnungen über entsprechende Online-Plattformen oder auch Wissen in sozialen Netzwerken.
Dem Konsumenten verschafft das Teilen ein gutes Gefühl und mit diesem guten Gefühl verdienen Share-Economy-Anbieter wie zum Beispiel Airbnb, dabei geht es ja um Wohnungen, ihr Geld. Darüber, wie geteiltes Glück zum Geschäftsmodell wird und welche Auswirkungen das auf unser Wirtschaftssystem hat, klären wir heute bei Breitband mit Theresa Sickert.
Und mit Christian Grasse. Musikalisch widmen wir uns auch dem Teilen heute. Wir spielen nämlich Musik, die Künstler im Netz verbreiten unter einer Creative Commons Lizenz. Das heißt, wir alle dürfen diese Musik nicht nur hören und herunterladen, sondern auch weiterverwenden. So wie die Songs von Brandon Maynard alias B-May.
Der junge Rapper lebt in Texas und liebt Hip-Hop und ärgert sich darüber, denn seiner Meinung nach geht es nur noch ums Geschäft. Zudem sei die Szene zum Großteil respektlos und sexistisch. In dem Song What Happened to Hip-Hop fasst er seinen Ärger zusammen. Musikalisch verpackt er seine Kritik natürlich ganz klar mit Hip-Hop und einer Prise Soul.
What happened to hip-hop? These dudes, they talk about nothing now. Hardly any room for a dude with a flow tighter than a button down. I spit this shit from my heart. I promise, man, that's the truth. To all you rappers talking about girls twerking, can we say the same about you? Nuh-uh. And this ain't a diss song. Don't even get that shit confused. I just don't happen to bump that, but I respect y'all. We got different views. We pick and choose our paths, and I'm trying to choose the path of greatness. I'm waiting, staying patient, trying to stay away from Satan. So much temptation, but the Lord gave me a strong mind. Since I fell for that, it's been a long time. I'm just out here trying to get mine, yeah. So many rappers just in it for the fame. They worry about the chains, and I'm just trying to make a name. And I don't claim to have any solution. I just do it. I love music. Why do you others do it? Created my own movement. I'm staying true to it. I take music seriously while these others hula hooping. I swear. Yeah. What happened to hip hop, man? I don't know. Let's bring it back. Somebody. Anybody. Or is it just me? I'm out here trying to make things happen. I did it singing, now I'm trying to do it rapping. I hit a beat and my goal is to just attack it. Some of these rappers ratchet, rapping with no passion. That's what my brother said, shout out to T. These rappers ain't focused, fiddling with their keys. I'm focused on the dream, I'm just planting the seed. I hope I grow tall and green, just like some weed. Matter of fact, let me tell you something, I think we should be legal. How we gonna take something away that helps so many people? They got a problem with me, my problem's that I'm peaceful. I think we're all equals, haters, I don't see you, cause I'm too focused on becoming the greatest that I can be. No time for a hiatus. And when this comes out, I hope it's on your playlist. All thanks to the Lord, my Savior. Amen. This is not a diss song, man, I promise. I just love hip hop and I just want that passion to come back. I feel like that passion is missing. I mean, is that too much to ask for? I don't think so. They say the music industry is going down. I mean, maybe there's a correlation, you know?
Breitband Topic.
Ein Webdienst, der gerade viel diskutiert wird, ist der US-amerikanische Fahrservice Uber. Das Unternehmen ist gerade auch dabei, mit seinem alternativen Taxinetzwerk von Privatfahrern auch in Deutschland Fuß zu fassen. Kurzes Beispiel, wenn ich zum Beispiel, ja, sagen wir mal von hier, Berlin-Schöneberg nach Berlin-Neukölln fahren möchte, kann ich mir über deren App Privatfahrer anzeigen lassen, die in der Nähe sind und mich vielleicht gegen Entgelt X mitnehmen würden. Und Uber vermittelt dann die Fahrt und zwackt sich eine Provision ab.
Doch hinter dieser kollaborative Nutzung, schwieriges Wort, verbirgt sich ja nicht nur partnerschaftliche Hilfe, sondern auch ein neuer Wirtschaftszweig, die sogenannte Share Economy. Das gemeinschaftliche Teilen wird nämlich zum Geschäftsmodell.
Ja, denn Dienste wie Airbnb, Uber und Co. bringen den American Way of Life nach Europa, könnte man sagen. Life, Liberty and the Pursuit of Happiness. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. So steht es ja auch schon in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. In Europa ist man allerdings mehr auf staatliche Regulierung bedacht.
Inwieweit der Erfolg der Share Economy nicht nur ein neues ökonomisches Konzept, sondern auch eine Neuordnung unserer Gesellschaft zur Folge hat, besprechen wir gleich mit dem Wirtschaftsjournalisten Wolf Lotter.
Vorher schauen wir uns aber mit unserem Autoren Jan Rähm einen dieser kollaborativen Dienste mal genauer an, Uber, eben schon erwähnt, die gefeierte und gehasste Konkurrenz der Taxibranche.
Hallo, Sie da! Sind Sie ein normaler Taxifahrer oder ein sympathischer Taxifahrer?
Uberpop will der bessere Taxidienst sein. Und das stößt auf Interesse. Nun ja, vielleicht nicht überall. Denn weil die Fahrer in der Regel nicht Profis, sondern Normalbürger sind, gibt es Streit. Schließlich reichen ein eigenes, sauberes, nicht allzu altes Auto und ein Führerschein, um Uberpop-Fahrer zu werden. Sympathisch sollte man natürlich trotzdem sein.
Ich bin eigentlich eher super sympathisch. Ich halte den Damen die Tür auf. Ich fahre nicht so, dass man einen Herzinfarkt kriegt. Ich sag bloß was, wenn ich gefragt werde. Und ich helfe sogar beim Tragen, wenn ich gebeten werde.
Dieser super sympathische Taxifahrer ist Daniel, Protagonist in Luc Bessons Film Taxi. Er fährt auf eigene Rechnung, wie Uber-Pops Fahrer im Grunde auch. Vom Fahrpreis aber behält Uber 20% als Vermittlungsgebühr. Das nehmen die Fahrer in Kauf. Dafür geht's für sie auch direkt auf die Straße, während Daniel erstmal die Bürokratie meistern muss.
Ihr neuer Personenbeförderungsschein, Ihr alter Führerschein, die Bescheinigung über die erteilte Taxikonzession, Fahrzeugschein, Konzessionsnummer und das Schild.
Taxikonzession und Personenbeförderungsschein sind hierzulande Pflicht. Doch beides sparen sich die meisten Uberpop-Fahrer. Deswegen gibt es den Streit. Die Taxibranche meint, wer für Uberpop fährt, handle gewerblich und müsse sich den gleichen Regeln unterwerfen wie Taxifahrer. Darum erstritt die Branche ein Verbot. Uberpop darf nun keine Fahrten mehr vermitteln.
Wo soll's hingehen, Madame?
Sehen Sie das rosa Haus an der Kurve, ganz unten? Das mit dem großen Tor?
Ja, sehe ich, ja.
Da muss ich hin.
Sie haben doch bestimmt einen Weg, den Sie immer am liebsten fahren, ne?
Die Verfechter von Uberpop sagen, das deutsche Taxisystem und die Rechtslage seien zu starr und nicht zeitgemäß. Beispiel Taxischein. In Zeiten von billigen Navigationsgeräten sei es überholt, dass Fahrer alle Straßen eines Ortes auswendig kennen müssten.
Bei Beruf schreibe ich der Taxifahrer oder einfach nur Fahrer?
Die Taxikonzession bringt nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Beispielsweise die Beförderungspflicht. Außerdem müssen Taxis jährlich zum TÜV, ganz im Gegensatz zum normalen Pkw. Und Taxis brauchen spezielle Versicherungen. Die haben Uberpop-Fahrer meist auch nicht. Und das ist nicht ohne Risiko. Denn wenn's knallt, haftet zwar die Versicherung des Fahrers, doch kann sie ihn mit bis zu 5.000 Euro in Regress nehmen, wenn die gewerbliche Nutzung nicht gemeldet wurde. Dieses Risiko trägt laut Uber eine spezielle Versicherung. Stimmt das? Stiftung Warentest-Redakteur Michael Sittich hat nachgehakt.
Diese ominöse Zusatzversicherung, von der Uber spricht, da wollten wir reinschauen und haben uns mit der Aussage, auch diese 5.000 Euro seien versichert, nicht zufrieden gegeben, wollten wissen, welcher Versicherer versichert dieses Risiko und wirklich auch in dieser Höhe und diesem Fall. Und Uber hat uns da nicht reinschauen lassen und keine Unterlagen gegeben und auch den Versicherer nicht genannt.
So oder so, dem Fahrer bleibt das Risiko, das ihm seine Versicherung kündigt. Noch unangenehmer wird's, wenn ein Uberpop-Fahrer wegen des fehlenden Personenbeförderungsscheins verklagt wird. Auch dieses Risiko muss der Fahrer allein tragen. Michael Sittich meint,
die Hauptrisiken, die landen alle beim Fahrer. Es mag den Fahrern Geld bringen, aber wenn irgendwas schiefläuft und irgendwas nicht so läuft, wie man es vielleicht erhofft hat, dann kann es halt aufgrund der Vertragsbedingungen knirsch werden für die Leute.
Und die Kunden? Die fahren ohne großes Risiko. Bis auf den Preis. Uber hat ein dynamisches Preismodell. Im Normalfall ist der Dienst ein wenig günstiger als ein Taxi. Doch ist die Nachfrage hoch, beispielsweise an Silvester oder bei schlechtem Wetter, zieht Uber die Preise an. So wie in einem New Yorker Schneesturm 2013. Da kostete eine einfache Fahrt mit teilweise mehr als $300 das 7- bis 8-fache des normalen Preises.
An dieser Stelle offenbart sich die neoliberale Fratze des kollaborativen Konsums. Über genau diese Bipolarität zwischen gemeinschaftlicher Hilfe und deren Kommerzialisierung haben wir mit dem Wirtschaftsjournalisten Wolf Lotter gesprochen.
Unsere erste Frage an ihn war, ob Kunden von Share Economy Plattformen nun in erster Linie eher Geschäftspartner sind oder Menschen, die sich gegenseitig helfen.
Das sind Geschäftspartner. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Und zwar in einem Sinn, wie er nur im Web und nur im Internet möglich ist. Im Grunde genommen haben wir Leute, die etwas haben und was zur Verfügung stellen und anbieten auf einem Markt. Und damit ist es ganz eindeutig eine Geschäftsbeziehung und keine Tauschbeziehung mehr.
Man könnte ja meinen, die Welt würde besser werden oder vielleicht auch nachhaltiger in einem idealistischen Sinn, wenn Menschen also tauschen statt zu kaufen. Und damit könnte ja die Share Economy auch das Ende des Kapitalismus bedeuten, wurde auch schon häufiger mal vermutet. In einem Essay aus dem letzten Jahr haben Sie allerdings vermutet, dass die Share Economy eine nativ kapitalistische Erweiterung der Konsumgesellschaft darstellt. Was bringt Sie zu dieser Ansicht?
Naja, wenn Sie mir gestatten, die Praxis, die Erfahrung, die wir jetzt gerade mit Uber und mit Airbnb haben. Angefangen hat das Ganze im Grunde genommen so, dass die Share Economy lange, lange Jahre als idealistische Idee gehandelt wurde von Leuten, die gesagt haben, okay, ich möchte aus der Konsumgesellschaft aussteigen. Und nun sehen wir aber, dass die Breitenwirkung dieser Ökonomie gerade da wirkt, wo es um Mehrwert geht, wo es um Gewinn geht, wo es um einen kleinen Gewinn geht, wie ganz genau so wie die Leute, die früher am Wochenende in der Schattenwirtschaft der Schwarzarbeiter gearbeitet haben. Weil sie gesagt haben, ich habe mal Schreiner gelernt oder Schlosser oder Elektriker und das wende ich jetzt sozusagen an. Gehen diese Leute mit ihren Autos oder mit ihren Zimmern oder in Wohnungen um? Ja? Sie nutzen eine Ressource, die sie haben. Und deshalb ist das eine ganz klare kapitalistische Angelegenheit, eine ganz klare marktwirtschaftliche Angelegenheit.
Es gibt aber auch Plattformen, die dem so ein bisschen widersprechen. Es gibt ja auch nicht kommerzielle Plattformen. Sie haben gerade schon Airbnb angesprochen, also da kann man seine Wohnung zur Verfügung stellen und gegen Geld an andere vermieten. Es gibt aber auch Plattformen wie Couchsurfing schon seit Jahren. Mhm. Warum ist der wirtschaftliche Anreiz tatsächlich die einzige Motivation für Leute, eher Airbnb zu nutzen? Weil der Anschein ist ja so, dass die kommerziellen Plattformen eher genutzt werden als die nicht kommerziellen.
Jo, ganz klar, weil die Leute natürlich auch sagen, ich möchte mir da ein paar Mark, ein paar Dollar, ein paar Euro dazu verdienen. Das ist eigentlich ein ganz normales Ding. Und umgekehrt haben sie Kunden, die sagen, ich möchte auch ein bisschen was sparen, ich möchte auch ein gutes Geschäft machen. Und deshalb gehen die da rein. Bei Uber, eine ganz stark moralisch überlagerte Debatte übrigens auch, ist es ja so, dass viele Taxifahrer insgeheim sagen, also wenn sie nicht einen offiziellen Standpunkt einnehmen, diese Leute, die bei Uber anrufen, wären sowieso nicht zu uns gekommen. Ja? Also es ist eine Erweiterung des Marktes, die ihn auch ein bisschen herausfordert. Aber es ist auf jeden Fall eine Geschichte, wo es natürlich um Geld geht.
Große Anbieter wie eben auch Airbnb, Uber haben Sie auch gerade eben schon angesprochen, machen das Sharing ja zu einem Prozess und entziehen sich damit aber auch vor allen Dingen in Europa der Regulierung. In welcher Verantwortung sehen Sie da die Plattformanbieter der Share Economy?
Es kommt immer darauf an, wenn man ganz genau hinsieht, sind die Bedingungen bei Uber nicht so schlecht, wie das immer wieder kolportiert wird. Sie sind auch nicht super gut, aber sie sind auch nicht so schlecht. Ich glaube, dass die Deregulierung eigentlich wirklich an der Person stattfindet, die eintritt und etwas anbietet. Und das ist eigentlich eine gute Entwicklung. Also wenn ich sowas wie, wenn Sie so wollen, Volkskapitalismus darin erkenne oder einen Zivilkapitalismus, wie ich das sage, dann haben sie heute Leute, die aus Kleinigkeiten auch was machen können, die aus Ressourcen, die sie haben, noch etwas dazu verdienen können oder das sogar zu einem eigenen Geschäft machen. Wir haben ja stark regulierte Gewerbe auf der anderen Seite, stark von Gesetzen und Kammern und Institutionen eingeschränkte Bereiche. Denken Sie jetzt an das Taxiwesen. Da gibt es vieles, was wichtig ist, die Sicherheit, gar keine Frage. Andererseits, denken Sie an die Konzessionsvergabe, an die Lizenzen. Das ist nichts, was uns in den letzten Jahrzehnten dazu gebracht hätte, zu sagen, wir haben hier ein total freies, tolles, offenes Gewerbe. Nee, wir hatten eins, das sehr, sehr eingeschränkt ist. Und das wird sich in einer Welt, in der diese Möglichkeiten gegeben sind, insbesondere in einer Webwelt, in einer vernetzten Welt, immer wieder so entwickeln. Das ist das, was jede Branche heute lernt und erkennt.
Aber was sagt uns das über die Entwicklung unserer Gesellschaft, wenn man diese zwei Sphären so gegenüberstellt, Markt versus Gemeinschaft? Also das ist schon interessant, wenn man sich anschaut. Das scheint ja so, dass unsere Gesellschaft immer mehr vermarktlicht wird. Und das scheint auch so zu sein, dass das Teilen nur noch mit Vorteil verbunden ist, dass man nicht mehr altruistisch handelt. Ist so dieser Neoliberalismus so sozusagen das endgültige Gesellschaftsmodell für unsere Zeit?
Hui, das waren jetzt viele Begriffe auf einmal, von denen ich allen heftig widersprechen möchte. Das erste ist mal, ich glaube nicht, dass die Gemeinschaft und der Gemeinsinn und auch die Empathie sich auflöst, weil Leute Geschäfte machen. wenn sie etwas geben können, vielleicht sind die Leute, die mit Uber fahren, in einer anderen Hinsicht sehr, sehr großzügig und können es sein. Vielleicht sind Leute, die Airbnb machen, sehr großzügig und können es sein, in ganz anderer Hinsicht. Es ist nicht alles so, dass man den Gegensatz zwischen Markt und Gemeinschaft, das ist ein typisch europäisches und auch leider sehr deutsches Phänomen, diesen Widerspruch zu erzeugen. Ein Markt ist immer eine Gemeinschaft, er braucht immer ein soziales Handeln. Und wenn man das negiert, dann sieht man an den Rändern, dass diese Dinge trotzdem passieren. Dann hat man eine Schattenwirtschaft, dann hat man was Illegales. Oder man hat so Phänomene, die dazwischen sind, wie Uber und Airbnb, in einer neuen Share Economy, wo die Leute das trotzdem machen, obwohl sie moralisch sozusagen darauf hingewiesen, es ist nicht okay. Das sind doch alles Dinge, die Menschen in der Gesellschaft, in der Gemeinschaft tun. Deshalb erkenne ich den Widerspruch nicht.
Wir sprachen mit dem Brand 1 Wirtschaftsjournalisten Wolf Lotter über kollaborativen Konsum. Und damit geht es auch gleich noch einmal weiter. Wir bleiben aber trotzdem erst einmal beim Teilen, nämlich bei unserer Netzmusik.
Denn mit der Creative Commons Lizenz geben die bei uns hier ja vorgestellten Künstler ihre Musik frei und erlauben es zum Beispiel auch, dass man die Musik kopieren oder remixen kann. Und dabei geht es nicht immer ums Geld, zumindest nicht primär.
Ein gutes Beispiel sind die Last Flowers aus Washington. Das neue Album der Indie-Folk-Band heißt From a Piano Room und gibt's zum Zahl, was du willst, Preis. Wir hören ihr Stück Helpless Coves.
I can tell if you just see him bound fear from going. About nothing, that's my idea for a good night. Reminds me that devilish smile every time we fight. It's the world you live without some expectation. Stare at a blank wall just to watch the cars dance. I've used to our definition for you. Get the picture. The girl with the typical grin said, I want you to listen to me. My view's still a definition for you. To get the picture. The girl with the typical grin said, I want you to listen to me. Masporatic transport got me lost in the middle.
Helpless Coves von den Last Flowers. Die Musik gibt's zum Pay-What-You-Want-Tarif. Das heißt, Sie können für die Musik zahlen, müssen Sie aber auch nicht.
Ähnliche Mechanismen gibt es ja auch in der Share Economy. Festpreise sind da eher die Ausnahme. Bei den meisten Plattformen, wo Waren oder Dienstleistungen geteilt oder getauscht werden, entscheiden nämlich die Anbieter selbst, zu welchem Preis.
Der Nutzer ist in der Share Economy also selber für seinen Erfolg verantwortlich. Ein typisch amerikanisches Selbstverständnis. Wir haben mit Wolf Lotter, Leitartikler beim Wirtschaftsmagazin Brand 1, über Share Economy gesprochen und gefragt, ob dadurch, dass das Konzept auch in Europa funktioniert, das europäisch gesellschaftliche Selbstverständnis durch die Hintertür amerikanisiert wird?
Ich weiß nicht, ob es die Hintertür ist. Die Leute machen das ja von vorne. Also die gehen ja selber zu Uber und melden sich an und gehen auch zu Airbnb. Ich glaube, dass der Anti-Amerikanismus, der immer eine Begleiterscheinung von Antikapitalismus ist, auch hier uns nicht weiterbringt. Die Europäer haben eine Tradition als stark regulierende Nationen oder einige europäische Länder. Deutschland gehört dazu, Frankreich ist so ein Fall. Und man hat nicht nur gute Erfahrungen damit gemacht. Ich glaube, es geht schon darum, dass man nicht sagt, ich dereguliere alles und mache die totale Liberalisierung in allen Feldern, sondern man systematisch überlegt, ob es einen dritten Weg gibt, der zwischen dieser zunehmenden Verhärtung der Fronten, hier ist der Markt, da ist die Gemeinschaft, hier ist sozusagen das Gute, da ist das Böse, nach vorne weisen könnte. Und das, dazu sind natürlich diese neuen Kapitalismen, die wir jetzt in Uber und Airbnb-Formen sind, ausgezeichnete Lehrmeister, entweder weil man es besser machen kann oder was verändert oder daran erkennt, dass eine Veränderung tatsächlich sehr, sehr dringend nötig wäre von dem. Sonst würde es nämlich nicht passieren.
Der Kulturwissenschaftler Byung-Chul Han hat in der SZ neulich geschrieben, der Kapitalismus vollendet sich in dem Moment, in dem er den Kommunismus als Ware verkauft. Der Kommunismus als Ware, das ist das Ende der Revolution. Und darin schwingt ja so ein bisschen die Hoffnung mit, dass der Kommunismus endlich abgelöst wird, eine bessere Gesellschaft kommt. Empfinden Sie aber in dem Zuge jetzt die Kapitalisierung der Sharing Economy vielleicht als eine eher vertane Chance auf eine bessere Welt?
Ich glaube, dass man etwas tun sollte, was Karl Marx und Friedrich Engels schon im Kommunistischen Manifest geschrieben haben, auf Seite 42, wenn Sie die Reklamausgabe, die sehr populär ist, verwenden, und zwar den Kapitalismus mit nüchternen Augen anzusehen, die Beziehungen zwischen den Menschen mit nüchternen Augen anzusehen. Das ist das, was ich dringend empfehle in der Diskussion. Wir haben nämlich eine starke Emotionalisierung des Marktbegriffes und des Begriffes Kapitalismus. Beide Begriffe sind im Grunde genommen das, was wir daraus machen und nicht das, was mit uns passiert. Also ist diese Opferrolle, die immer wieder durchschwingt, eine, die für mich sehr, sehr schwierig ist. Wir müssen im Grunde genommen lernen, selbst aktiv handeln zu werden auf diesen Märkten und nicht immer sofort nach Regulierung rufen, wenn sowas passiert. Einen dritten Weg, einen selbstbewussten dritten Weg finden.
Selbst aktiv handeln, das klingt interessant, weil Sie haben selber auch geschrieben, nicht jeder ist ja in der Lage zu handeln. Sie haben geschrieben, was tauscht man, wenn man nichts anzubieten hat? Was teilt man, wenn nichts da ist? Mhm. Also glauben Sie, dass die Share Economy die Kluft zwischen Arm und Reich nicht vielleicht sogar eher noch vergrößert?
Also ich glaube, dass man das nur in einer extrem dramatisierten Variante so sehen könnte, denn wir haben hier nur einen relativ überschaubaren Teil der Ökonomie, der sich hier entwickelt. Es ist ja nicht so, dass alle anderen Marktfunktionen und Marktformen verschwinden, weil es jetzt Uber und Airbnb gibt und vielleicht, und das ist meine Prophezeiung, auch noch andere kommerzielle Outlets dazu. Ich glaube, dass es so ist, dass es immer einen Anteil in der Gesellschaft geben wird, die nicht in der Lage sind, etwas zu tauschen, etwas anzubieten, und zwar sei es für Geld, sei es für Naturalien, was anderen etwas wert ist. Das verbessern sie in einer Tauschwirtschaft übrigens keineswegs. Ja? Denn wenn jemand nichts erzeugen kann und nichts hat, ist in der Tauschwirtschaft um nichts besser dran als in der Geldwirtschaft, vielleicht sogar schlechter. Was wir akzeptieren müssen, ist, dass es einen Teil der Bevölkerung gibt, der da nicht mit kann. Und dann muss man sich alternative soziale Konzepte überlegen dafür, zum Beispiel ein Grundeinkommen. Ja? Also man kann durchaus für den Kapitalismus sein, wie ich, und gleichzeitig fürs Grundeinkommen sein, weil das beides gut zusammenpasst. Wenn Sie eine ausgeglichene und gute Gesellschaft wollen, in der die Menschen nicht um ihre Chancen gebracht werden, müssen wir sowohl als auch denken und nicht entweder oder.
Wir sprachen mit dem Journalisten Wolf Lotter vom Wirtschaftsmagazin Brand 1 über Share Economy und die gesellschaftlichen Auswirkungen.
Weiter geht's mit Musik zum Teilen und Verteilen. El Baile de los Muertos, der Tanz der Toten. So heißt eine kostenlose Compilation-Reihe von Restaurantbesitzern aus Los Angeles.
Ja, neben spanischem Essen servieren die Macher nämlich auch Musik von Künstlern, die man in ihrer Bar hören kann. Die aktuelle Musiksammlung bündelt südamerikanische Salsa-Klänge. Wir hören Charlie Aponte und seine Gran Combo de Puerto Rico.
Que me habrá echado esa chica que me tiene arrebatado, que me tiene medio loco, que ya estoy enamorado. Quizás serán sus ojitos o tal vez su caminao, o quizás esas cositas que en su casa ella me ha dado. Que tú me tienes temblando de noche y de día.
Tú me hiciste brujería.
Me quieres mandar pa' la tumba fría.
Tú me hiciste brujería.
Bruja, bruja, brujita.
Breitband. Medien und Meinungen.
Edward Snowden wurde diese Woche der alternative Nobelpreis verliehen. Zusammen mit dem Chefredakteur des britischen Guardian wurde er ausgezeichnet, weil er mit dem Mut und Kompetenz das beispiellose Ausmaß staatlicher Überwachung enthüllt hat, die grundlegende demokratische Prozesse und verfassungsmäßige Rechte verletzt. So das Urteil oder ja, der Kommentar der Jury des undotierten Ehrenpreises. Doch es gab auch noch weitere Neuigkeiten in dieser Woche mit Netzbezug. Dafür ist jetzt unser Kollege Jochen Dreyer ins Studio gekommen. Hallo Jochen.
Hallo.
Die Bundesregierung hat diese Woche zusammen mit dem Bundeskriminalamt einen Bericht veröffentlicht, wie erfolgreich im Jahr 2013 die Bekämpfung der Kinderpornografie im Netz war. Dabei ging es im Besonderen um die Löschung solcher Bilder und Videos und wie lange dies im Durchschnitt gedauert hat. Waren Sie erfolgreich?
Ja, Sie sind ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis. Zu 99% sind in Deutschland gehostete Inhalte innerhalb einer Woche aus dem Netz verschwunden. Bei ausländischen Anbietern dauert es durchschnittlich 2 bis 4 Wochen, wobei 4 Wochen eher so die Ausnahme sind. Spannend an dieser Meldung ist aber vor allem, dass eine späte Genugtuung der Aktivisten ist, die sich im Jahr 2009 gegen das Zugangserschwerungsgesetz gewehrt haben. Man erinnert sich vielleicht noch an Zensursula, wie die damalige Familienministerin von der Leyen genannt wurde. Ihr Vorschlag war, Seiten mit Kinderpornografie zu sperren. Und die Aktivisten waren allerdings der Meinung, dass Löschen statt Sperren effektiver und auch einfacher durchzusetzen sei. Und André Meister von netzpolitik.org schreibt dazu, dass es schön sei, jetzt Recht zu bekommen. Ich zitiere, andererseits hätten wir uns gewünscht, dass man gleich mal auf diejenigen hört, die sich mit so etwas auskennen. Das Thema kommt allerdings nicht zur Ruhe. In dieser Woche wurde schon wieder ein neuer Gesetzesentwurf im Bundestag debattiert, der auf einigen Widerstand stößt. Demnach könnten bald auch Fotos von Kindern bestraft werden, die ganz normale Alltagssituationen zeigen und dann ins Netz gestellt wurden. Das kritisierte zumindest unter anderem der Deutsche Anwaltsverein.
Ja, und diese Woche hat außerdem auch noch eine wirklich große neue Sicherheitslücke für Aufregung gesorgt. Und die ist wohl ein würdiger Nachfolger von Heartbleed. Zur Erinnerung, das war eine schwerwiegende Sicherheitslücke in der Verschlüsselung OpenSSL. Und nun macht also Shellshock die Runde. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das Problem betrifft das Kommandozeilenprogramm Bash. Das dürfte den meisten Autonomal-Usern von Computern kaum ein Begriff sein. Allerdings ist die Sicherheitslücke bei genauer Betrachtung für alle Nutzer des Internets und daran angeschlossener Endgeräte gefährlich, also für alle. Und einfach erklärt ist Bash ein Programm, über das Rechensysteme eingerichtet und gesteuert werden, auch Shell genannt, also die Außenhaut, durch die die Befehle an das Innere weitergeleitet werden. Und ganz einfach erklärt, es ist wie ein Lenkrad und da möchte man ja auch nicht, dass da jeder während der Fahrt reingreifen kann. Die betroffene Bash Shell steuert vor allem Betriebssysteme, die unter Linux laufen, aber seit 2005 ist es auch die Standardkommandozeile für das Apple-Betriebssystem macOS. Und wenn jetzt viele denken, Linux nutze ich ja eh nicht, Mac habe ich auch nicht. Die meisten Webserver der Welt laufen unter Linux und werden genau mit diesem Programm gesteuert. Damit könnte fast jede Website dazu gebracht werden, schadhaften Code oder Viren auszuspielen. Und das Problem ist so schwerwiegend, weil es einfach unzählbar viele Systeme gibt, die infiziert sein könnten und es sehr viele verschiedene Möglichkeiten gibt, diese Lücke zu nutzen. Und zweitens, viele infizierte oder gefährdete ältere Geräte können gar nicht mehr geupdatet werden und bleiben damit auch nach einem Patch oder einer Verbesserung angreifbar. Somit würden dort die bisherigen Nachbesserungen auch eben nicht greifen.
Der Autor und Blogger Alexander Pscherer hat im Magazin Cicero einen vielbeachteten Artikel veröffentlicht in dieser Woche. Und der Titel war Ideologisch, ängstlich, antimodern, das Dogma der neuen Netzkonservativen. Jochen, worum geht's da genau?
Ja, das Dogma dieser Netzkonservativen, so Alexander Pscherer, sei, dass der moderne Mensch in einer erschöpfenden, auslaugenden Transparenzfalle festsitze, das eigentliche Leben sich aber woanders abspiele. Günter Grass empfiehlt in einem Interview beispielsweise, zur Informationsrecherche wieder in Bibliotheken zu gehen, gleich nach dem Satz, dass Facebook insgesamt, Zitat, Scheißdreck sei. Der Autor meint vor allem alte Männer wie Hans Magnus Enzensberger oder eben Günter Grass oder auch insgesamt das Feuilleton der FAZ, wie er etwas süffisant formuliert, diese versuchen, den, Zitat, alten analogen Menschen zu retten. Alexander Pscherer unterstellt den sogenannten Netzkonservativen auch einen Mangel an Neugierde für neue Entwicklungen, die positive Sicht auf das Internet und auch auf die Vorteile von Big Data, die es ja auch geben soll. Und die Reaktionen im Netz gehen meist in eine zustimmende Richtung. Jens Best, Netzaktivist und Wikimedia-Mitglied, fordert beispielsweise auf Twitter, weg mit dem Antidigitalismus, statt plumper Panikmache bitte mehr journalistische Neugier. Aber es gibt auch kritische Stimmen. Jens Seger, Redakteur beim Telekommunikationsmagazin Connect meint ebenfalls bei Twitter, es sei zwar ein schöner Artikel, aber der Autor ist genauso einseitig wie das, was er kritisiert. Und der Blogger John Hinnack-Pahl ist ganz anderer Meinung. Er schreibt, Cicero lobt die schöne neue Welt und hetzt gegen die Mana, bedauernswert naiv und ahnungslos.
Den Link zu diesem Artikel und alle weiteren Infos zu den Medien und Meinungen dieser Woche gibt's auch auf unserer Website breitband.deutschlandradiokultur.de.
Und jetzt wird's melancholisch, denn wir stellen Ihnen Egg vor. So heißt eine Band aus Litauen, die Musik irgendwo so zwischen Post-Rock und Folk macht. Und gleich erzählen wir Ihnen etwas mehr darüber. Aber erstmal hören wir ihr Stück Philo.
Devynė šalia Kur pilkas artojas Prakaitą braukia Tave kviečia išgerti Sakysi jam ne Ir aš klausiu tavęs, kai sėdėsim prie lango. Ar girdi tu, kaip skamba po kaimus tavo daina? O tu droviai kartosi. Čia šunys vėl kaukia Lyg nieko nebuvo Ar iš tikro nėra Tu tik melsk, kad nepaklystum Mano broli Melsk, kad žmonių nepakeistum savo žodžio gale. Nusiauk į batus ir nenušalk kojų. Toks paprastai tikra.
Waren das IG geschrieben. Die Band kommt aus Vives, einer winzigen Stadt im Wald, ganz idyllisch gelegen an einem gleichnamigen See. Nur eine Eisenbahnlinie und eine Schnellstraße führen nach Vilnius in die Hauptstadt. Und genau passend zu dieser idyllischen Musik von Egg finden Sie natürlich auch einen Link auf unserer idyllischen Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Ja, und im Internet, da findet man nicht nur tolle Musik aus Litauen, wie wir gerade gehört haben, sondern auch sehr, sehr viele Anleitungen darüber, wie man Musik machen kann, mit selbstgebauten Instrumenten zum Beispiel. Do it yourself, darüber sprechen wir jetzt.
Breitbandbesprechung.
Das selber machen ist ja ein Riesentrend im Netz. Die Videoplattform YouTube zum Beispiel ist voll mit Anleitungen von der Kochhilfe bis zur Bauanleitung fürs Eigenheim. Und das ist ja längst noch nicht alles.
Die sogenannte Maker-Szene trifft sich natürlich auch außerhalb des Netzes, in gemeinschaftlich organisierten Werkstätten zum Beispiel oder auf Do-it-yourself-Konferenzen und Bastelmessen. Dort wird dann aber nicht nur geschraubt, gesägt und geklebt, sondern auch diskutiert, unter anderem über die zunehmende Kommerzialisierung der Szene.
In New York fand am vergangenen Wochenende eine der weltweit größten Veranstaltungen dieser Art statt, die World Maker Fair. Und wir haben vor der Sendung mit Daniel Bachfeld gesprochen. Der ist Chefredakteur der Zeitschrift CT Hex, absoluter Do-it-yourself-Fan und war natürlich in New York dabei. Wir wollten als erstes von ihm wissen, wie man sich diese bunte Bastelkirmes der World Maker Fair am besten vorstellen kann.
Also eine Maker Fair kann man sich eigentlich schlecht vorstellen. Man muss eigentlich dabei gewesen sein. Es handelt sich im Wesentlichen eigentlich wie so eine Art Jahrmarkt, wo man rübergeht. Und man hat auch verschiedene Stände, wo eben diese Maker, Bastler ihre Projekte präsentieren. Und das sind ganz viele verschiedene Projekte. Da fliegt was, da blinkt was, da macht was Krach, da bewegt sich was, da gibt's Roboter. Dann fährt zwischen den Ständen eine Giraffe motorisiert durch die Gegend. Und dann gibt's irgendwie Seifenblasen, wo Kinder hin und her rennen. Also das ist wirklich sehr bunt und es ist nicht nur eine reine Ausstellung, wo man eben stumpf so von Stand zu Stand geht, sondern es bewegt sich alles, es lebt alles und die Leute lachen und das ist eben im Wesentlichen dann, was eine Maker Fair ausmacht.
Es bewegt sich alles, es lebt alles, das klingt wunderschön. Wir haben auch von zum Beispiel tragbaren Laserschneidern auf Ihrer Seite gelesen, also es ist sehr, sehr vielfältig. Was hat Sie persönlich denn besonders beeindruckt?
Also das mag vielleicht banal klingen, weil ich jetzt auch schon mehrere Maker-Fairs gesehen habe. Also ich fand relativ witzig, es gab sogenanntes Game of Drones. Viele kennen ja die Serie Game of Thrones. Und da bei diesem Game of Drones gab es zwei Quadrocopter jeweils, die antreten mussten in so einem Käfig und sich gegenseitig zu Boden schubsen mussten. Das hatte ich bisher noch nicht gesehen. Da ich selber ein Quadrocopter-Fan bin, fand ich das schon mal sehr beeindruckend. Darüber hinaus fand ich dann auch, es gibt diese Leuchtkabel, die man so zum Beispiel im Auto verbaut, das hatte sich so eine Gruppe auf ihre Klamotten genäht und ich fand, das sah schon ziemlich scharf aus und ich überlege jetzt, ob ich das meinem kleinen Sohn für den Winter, wo es ja dunkel ist, ob ich ihm das auch auf die Jacke nähe, damit er dann also sicher zur Schule kommt.
Ist das dann ein neuer Trend, ein großer Trend, dieses Wearable Technology, also Technik und Kleidung wird eins?
Also das ist so ein Trend, der jetzt so langsam losgeht, sage ich mal, so ein paar LEDs einnähen, das gibt es ja schon länger, aber so richtig kleine Computer jetzt auch einnähen, das geht jetzt langsam los. Da hatte zum Beispiel Intel jetzt auch diesen kleinen Minicomputer Edison vorgestellt, der ist etwas größer als eine Briefmarke und den kann man dann wirklich einnähen, der ist auch sehr stromsparend, der kann dann eben verschiedene Dinge in der Jacke oder im Hut übernehmen.
Wir haben in der Sendung schon darüber gesprochen, dass der idealistische Austausch von Waren und Dienstleistungen unter Umständen auch gewinnbringend eingesetzt wird. Wie ist denn das in der Maker-Szene?
Also in der Maker-Szene geht es erstmal primär darum, dass man einfach Spaß am Basteln hat, Spaß am Erfinden, irgendwie kreativ sein. Ein bisschen unterscheidet sich die amerikanische Maker-Szene von der europäischen Maker-Szene. Da versteht man unter dem Make auch gleich, dass man Produkte auf den Markt bringt oder seine Basteleien dann gleich umsetzt. Zum Beispiel dann eben, indem man zu Kickstarter geht und sagt, hier, ich habe ein Projekt, Leute, spendiert mir oder gebt mir Geld, dann bringe ich das zur Serienreife. Also da ist ein bisschen Kommerzialisierung schon drin. Aber der Grundgedanke bei der Maker Fair an sich ist schon, wir wollen einfach nur Spaß haben, Projekte präsentieren und andere Leute begeistern.
Wenn man sich die internationale Maker-Szene anschaut, dann ist ein Produkt ganz groß, und zwar die 3D-Drucker. Die werden jetzt mittlerweile von diversen Unternehmen hergestellt und damit wird ja auch Geld verdient. Also ist das so ein erstes Vorzeichen dafür, dass jetzt wirklich die Maker-Szene nach und nach immer mehr kommerzialisiert?
Also das ist so ein gewisses Anzeichen dafür. 3D-Drucker ist ein sehr gutes Beispiel. Die waren am Anfang noch sehr rudimentär selber zusammengebaut. Man hat dann irgendwann in der Industrie den Bedarf erkannt und stellt jetzt natürlich Produkte zur Verfügung. Und da gibt es dann eben so eine kleine Kommerzialisierung, die dann auch aus der Maker-Bewegung kritisiert wird, weil viele Leute kaufen sich dann so einen Drucker, laden irgendwelche Modelle runter, drucken sich das aus und dann fragt man sich, wo ist denn da jetzt eigentlich noch DIY? Also wo macht man da noch selber was? Also na klar, es ist eine große große Bewegung und am Rande gibt es natürlich immer Begehrlichkeiten von irgendwelchen Herstellern, dann die Leute mit Werkzeug und Zubehör auszustatten und darüber Geld zu verdienen. Aber im Moment ist einfach, sag ich mal, die Awareness innerhalb dieser Maker-Community noch so groß, dass man nicht befürchten muss, dass jetzt die Leute demnächst nur noch stumpf irgendwelche Sachen ausdrucken oder irgendwas zusammenstöpseln, sondern die Kreativität ist noch groß genug.
Man braucht ja da nicht nur irgendwie ein bisschen Kreativität und Freude am Basteln, vor allen Dingen braucht man ja auch eine ganze Menge technisches Verständnis. Und gerade diese Technisierung hat ja eigentlich die Maker-Bewegung erst möglich gemacht. Oder ist das vielleicht einfach nur so eine Phase, weil gerade Technik sich rasant entwickelt, dass also da die Maker auch drauf anspringen und irgendwann ist das auch wieder vorbei?
Also hier muss man zwei Sachen sagen. Zum einen springen jetzt viele Maker auf die Schiene auf, weil es eben relativ einfach ist, Sachen selber zu basteln und umzusetzen. Gerade zum Beispiel das Arduino-Board kann man ja auch mit sehr, sehr wenig Vorkenntnissen tolle Projekte umsetzen. Deshalb gibt es ja eben aus dem künstlerischen Bereich auch viele Projekte. Das zum einen. Zum anderen ist es natürlich mit vielen Trends so, dass die irgendwann sich wahrscheinlich überleben. Wir hatten ja auch eine Bastelbewegung in den 80er, 90er Jahren hier in Deutschland. Ich sage nur Jean Pütz und seine Hobbythek, wo man irgendwie Bier gebraut hat und auch Parfüm selber gemacht hat, hat dann irgendwann aufgehört. Das kann natürlich auch dieser Bewegung jetzt drohen. Auf der anderen Seite muss man sagen, durch die Internationalisierung ist es unwahrscheinlicher, dass sie so endet wie die Bewegung damals. Ich denke, sie wird sich einfach selber befeuern und dann noch hoffentlich viele hundert Jahre halten.
Ja, das hoffen wir natürlich auch. Vielen Dank für das Gespräch, Daniel Bach-Feld. Er ist Chefredakteur des Magazins CT Hex und die Kollegen schreiben übrigens nicht nur, beziehungsweise sie schreiben tatsächlich nicht nur über das Thema Do-It-Yourself, sondern legen auch selbst Hand an. Im aktuellen Heft zeigen sie zum Beispiel, wie man LED-Würfel und fliegende Videokameras bauen kann.
Man kann ja auch ganz tolle Sachen mit den Kastanien und Eicheln machen, die gerade auf der Straße rumliegen, ganz oldschool. Ich finde, das passt ganz hervorragend jetzt zur dunklen Jahreszeit, zum anbrechenden Herbst und Winter. Und dazu passt auch unsere nächste Netzmusik ganz wunderbar. Besonders, wenn Sie Freund der Melancholie sind, dann dürfte Ihnen Josh Britton alias Psalm Ships richtig gut gefallen.
I Sleep Alone, ich schlafe allein, so heißt sein aktuelles Album. Und das braucht tatsächlich nicht viel. Eine Gitarre, drei Akkorde und Brittons Stimme reichen völlig. Wer Musik über gebrochene Herzen mag, der wird Psalm Ships lieben.
Hardly ever does the moon not shine for me, and rarer still that he sings like a priest. What kind of dreams are the best to have? What if I never wake up again? And my heart is a falling star, burning close to wherever you are. But what kind of patience does it take to undo all of the patience I've had for you? And if you find heartbreak, don't come undone. There are these shadows in everyone. What kind of light should I hold on to? there is the moon shining off of you. There is the moon shining off of you.
Wenn Sie noch mehr Melancholie suchen als bei Patience to Undo the Patience von Psalm Ships aus Pennsylvania, dann müssen Sie sich unbedingt das Album anhören. Das heißt I Sleep Alone und einen Link dazu, den gibt es bei uns im Netz.
Apropos Link und Internet, jetzt kommen wir zu einer ureigenen Kulturtechnik des Netzes. Da wären zum Beispiel Katzenbilder mit sinnfreien Schriftzügen.
Ja, oder Videos von dicken Jungs, die Lip-Dub zu osteuropäischem Kirmespop tanzen.
Und dann sind da natürlich auch noch Fotos von Barack Obama und seinem Stab, in die Figuren wie Superman oder Batman hineinmontiert wurden.
Und wissen Sie schon, wovon wir reden? Es geht natürlich um Meme. Das sind Videos, Texte oder auch Bilder, die sich viral im Internet verbreiten. Und dabei geht es nicht nur um das Weitergeben, sondern auch darum, die Inhalte zu verändern und einen neuen Kontext zu schaffen.
Tja, man könnte nun behaupten, dass diese Mitmach- und Verbreitungskultur inzwischen längst über das Netz hinausgeht. Das sagt zumindest die israelische Kommunikationsforscherin Limor Schiffmann. Sie hat zum Thema geforscht und darüber auch ein Buch geschrieben. Meme, Kunst, Kultur und Politik im digitalen Zeitalter heißt es.
Unser Kollege Christian Möller hat sich mit der Autorin unterhalten und dabei herausbekommen, Meme gab es schon lange, bevor es das Internet gab.
Quincy im US-Bundesstaat Massachusetts. 1942 rüsten sich die Vereinigten Staaten zum Krieg gegen Hitler. Auf der Four River Werft werden Kriegsschiffe gebaut und ein Arbeiter namens James Kilroy hat viel zu tun.
His job was to examine riveters' work after they completed their shift.
Sein Job war es, die Vernietungen der Schiffe zu kontrollieren. Und um sicherzustellen, dass er nichts vergisst, markierte er die bereits inspizierten Stellen mit dem Schriftzug Kilroy war hier. Als die Schiffe dann im Krieg eingesetzt wurden, entdeckten die Soldaten diese seltsamen Kritzeleien. Kilroy schien wirklich überall gewesen zu sein.
All over the ship. Kilroy was here. So Kilroy seemed to appear everywhere.
Kilroy war hier.
Kilroy war hier. Kilroy war hier.
Die Soldaten fingen an, den Kilroy-Schriftzug selbst überall hinzukritzeln. Bald kam die simple Zeichnung eines Männchens hinzu, das mit einer langen Nase über eine Mauer guckt. Beides zusammen brachten die Soldaten nach Kriegsende zurück mit nach Hause, wo sich das Kilroy-Meme dann weiter verbreitete, auch in der Zivilbevölkerung.
Und weil niemand wirklich wusste, wer Kilroy war, konnten die Leute das Meme unterschiedlich interpretieren. Und das war Teil des Erfolgs.
And this is part of its success.
Und heute? Unter digitalen Bedingungen verbreiten sich Meme natürlich mit ungleich größerer Geschwindigkeit. Eines ist jedoch gleich geblieben, sagt Limor Schiffmann, Kommunikationsforscherin an der Hebrew University von Jerusalem. Wie bei Kilroy in den 40er Jahren sind Meme auch heute meist rätselhaft und unverständlich.
Opa, Gangnam Style.
Zum Beispiel Gangnam Style. Schiffmann hat eine Reihe von Videos untersucht, die besonders oft zum Gegenstand mimetischer Nachahmung oder Parodie geworden sind, um die Eigenschaften herauszufinden, die ein Video besonders memetauglich macht. Und Gangnam Style, jenes quietschbunte Musikvideo eines koreanischen Sängers, verkörpert diese Merkmale besonders gut. Zum Beispiel das der, Zitat, brüchigen oder mangelhaften Maskulinität.
People tend to imitate men.
Die Leute imitieren eher Männer in ihren Videos, aber eben nicht solche, die aussehen wie Brad Pitt, sondern solche, deren Maskulinität mangelhaft ist in Bezug auf die Konventionen westlicher Gesellschaften.
Conventional standards of Western societies.
Und Psy, der koreanische Sänger, der pummelig und mondgesichtig zwischen Tänzerinnen mit Modelfigur herumläuft, erfüllt diese brüchige Männlichkeit zumindest für westliche Zuschauer. Ein weiteres Merkmal, das Schiffmann nennt, ist Albernheit. Alberne Dinge wie der hopsende, alles andere als sophisticated Gangnam-Tanzschritt bringen Leute dazu, etwas nachzumachen. Denn was albern ist, ist nicht perfekt. Und das Imperfekte, Unvollständige, ist für die Forscherin geradezu die Essenz des Mimetischen.
Videos or texts that become mimetic are not perfect texts, are not the texts.
Texte oder Videos, die zu Memen werden, sind in der Regel nicht perfekt. Sie sind keine, die jeder versteht, sondern solche, die eine Frage aufwerfen. Und dadurch laden sie die Leute ein, damit herumzuspielen und es zu ergänzen. Meine Schlussfolgerung ist daher, schlechte Texte machen gute Meme.
Und Meme sind heute überall. Wir leben in einer hypermemetischen Kultur, so Schiffmann. Einer Kultur, in der so gut wie jedes größere öffentliche Ereignis gleich eine ganze Flut memetischer Reaktionen mit sich bringe. Auch vor ernsten Dingen wie dem Israel-Palästina-Konflikt macht die Praxis des Bearbeitens von Videos und Fotos nicht Halt. Etwa in Gestalt des sogenannten Bibi-Bombing-Memes. 2011 wurde der israelische Soldat Gilad Shalit nach 5 Jahren aus palästinensischer Gefangenschaft entlassen.
And the Prime Minister stood behind the soldier when he was embracing his father for the first time.
Und der Premierminister Benjamin Netanyahu stand genau hinter ihm, als Shalit nach 5 Jahren zum ersten Mal seinen Vater umarmte. Das Foto wurde vom PR-Team des Premierministers veröffentlicht. Und was die Internetnutzer machten, war, sie montierten Netanyahu wie Forrest Gump in alle möglichen Szenen hinein.
Netanyahu bei der ersten Mondlandung, Netanyahu in einer Szene der Simpsons oder Netanyahu auf dem Bild der Mona Lisa. Wie für Kilroy gilt auch für ihn, Bibi war hier. So werden Meme zu einem Vehikel für politische Kritik und sie reflektieren dabei, so Limor Schiffmann, einen Grundzustand westlicher Gesellschaften.
In contemporary societies, people both want to be individuals.
In heutigen Gesellschaften wollen Leute einerseits Individuen sein, andererseits aber auch Teil eines Netzwerks, einer Gemeinschaft. Und die Kreation von Memen erlaubt ihnen beides. Sie können ihre eigene Version eines Memes erschaffen. Und gleichzeitig zeigen sie, dass sie Teil der Gemeinschaft sind, weil sie sich auf etwas beziehen, das in dieser Gruppe gut bekannt ist. Darum geht es bei Memen, in einer Gemeinschaft individuell zu sein.
So in that sense, I think that meme creation is about being individuals in communities.
Die Musik macht mich ein bisschen wahnsinnig.
Nee, nein, Kevin.
Die Kommunikationswissenschaftlerin Limor Schiffmann hat Meme erforscht und Christian Möller hat mit ihr gesprochen.
Ja, hast du eigentlich ein Lieblingsmeme? Ich habe mich das auch gerade gefragt.
Ja, habe ich. A dog. Weißt du, diesen Hund. Much so Saturday, very Internet, such Deutschland Radio, many online.
Okay, also das Verrückte an diesen Memen ist ja, dass es eine total große Gruppe von Menschen gibt, die damit was anfangen können, aber mindestens genauso große Gruppe wie ich jetzt in dem Fall, der das nicht kennt.
Kennst du nicht?
Nee, muss ich mir mal angucken.
Genau,
also
gibt's sogar auf Twitter.
Mein Lieblingsmeme ist ja, ist nicht ein klassisches Meme, eher so Mashup-Kultur. Kutiman Through You ist ein israelischer Musiker, der hat so Amateurmusiker bei YouTube geremixed und daraus was ganz Tolles Neues gemacht. Werden wir übrigens nächste Woche in Breitband hören. Schon mal als Vorab-Tipp. Und wer immer noch nicht genug hat von Meme, bei ZDF Info gibt es demnächst einen Film zur Geschichte von Meme. 15 Minutes of Fame heißt er. Und der wird in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober gesendet. Und darin geht es um die Entstehung des Harlem Shake.
Das wäre dann wohl eher wieder eine Sendung für mich, den großen Meme-Fan. Wir haben jetzt aber keinen Harlem Shake für Sie, sondern was viel Besseres noch. Zum Schluss gibt es nämlich Musik mit afrikanischen Wurzeln von einem französischen Tänzer, Musiker und DJ Ivan Vurambon. Alien lautet sein Künstlername. Und im September hat er eine Compilation mit dem Titel Afro-Rhythmic veröffentlicht im Netz. Und wir hören den ersten Track seiner gratis Afrobeat-Sammlung.
Und damit sagen wir so langsam mal auch Tschüss, ne, Theresa?
Ja, ich glaube, es ist Zeit zum Tschüss sagen.
Genau. Mein Name ist Christian Grasse. Theresa Sickert. Und im Anschluss folgen natürlich die Nachrichten und dann begrüßen Sie die Kollegen von Rang 1, dem Theatermagazin hier im Deutschlandradio Kultur. Dort ist zu Gast Dieter Wedel, Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Und damit wünschen wir Ihnen viel Spaß und ein schönes Wochenende. Tschüss.
Tschüss.